Ihr Lieben, neue Ausgabe von Harald sucht den Sinn. Heute sind wir hier mit Johanna Fink. Johanna ist Organisationsberaterin, sie ist Speakerin, sie ist Autorin, sie ist Podcast-Host, Teilzeit-Talente heißt ihr Podcast. Und Johannas Thema ist Führen in Teilzeit. Deswegen gehen wir heute auf die Suche nach dem Teilzeit-Sinn. Johanna, ich grüße dich. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr da seid, Harald. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Du, jetzt lass uns mal reinstarten, damit wir so ein bisschen warm werden mit dem Thema.
Ja.
Teilzeit führen. Ja? Was müssen wir uns darunter vorstellen, wenn du sagst, wenn wir uns die Führungsposition teilen, verändert sich was? Ja? Das ist ja dein Thema.
Ja, also erstmal ganz praktisch, wenn wir sozusagen gucken, was kann das eigentlich heißen und was stecken da für Modelle dahinter? Du hast gerade schon ein Modell angesprochen, nämlich das Thema Jobsharing. Also wenn ich mir die Führungsposition teile, dann gibt es dafür verschiedene Wörter wie Jobsharing oder Co-Leadership. Und dann geht es eben darum, sich Führungsaufgaben mit einer anderen Person zu teilen, Dinge gemeinsam zu machen, andere Dinge auch getrennt zu machen. Und es gibt aber ganz andere Modelle, in denen Führung in Teilzeit auch noch funktionieren kann. Also Jobsharing ist eins, das sehr präsent ist, momentan auch in der Diskussion. Es gibt aber auch Führungskräfte, die zum Beispiel in einer vollzeitnahen Teilzeit, also so mit 80% den Job alleine machen. Es gibt Leute, die arbeiten mit einem Vertreter oder einer Vertreterin aus dem Team zusammen. Also führende Teilzeit ist so ein ganzer kleiner Kosmos, der aus meiner Sicht sozusagen erstmal ein Problem löst, nämlich die Frage, wie können Menschen, die nicht Vollzeit arbeiten können oder wollen, trotzdem Karriere machen? Und dann dahinter stecken eben so die technische Umsetzungsmöglichkeiten mit den Modellen.
Ich hatte dir ja schon gesagt, ich finde das Thema so wichtig, weil wir können damit Probleme lösen. Also es ist ein Lösungsansatz.
Ja.
Ja? Und deswegen finde ich das so interessant. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat sich die Zeit weiterentwickelt, der Arbeitsmarkt hat sich weiterentwickelt. So, und früher hieß es dann, ja, also wir arbeiten entweder voll oder halbtags. Ja? Und jetzt entstehen ganz viele Modelle. Also eigentlich ist das ein sehr variables System, was da beginnt, sich zu etablieren. Und trotzdem, du weißt es am besten aus deinem Alltag, stoßen auf ganz viel Widerstand. Erzähl doch, was ist deine Erfahrung so aus dem Alltag?
Also, wie du richtig gesagt hast, das Thema wird in vielen Unternehmen immer noch, sag ich mal, kritisch betrachtet, was, sag mal, rein faktisch, also wenn wir in Studien und Daten gucken, keine Berechtigung hat. Also wir wissen ganz klar heute, es gibt große Studien, die uns zeigen, dass Menschen, die in Führungspositionen so arbeiten können, wie sie wollen, nämlich so viele Stunden und auch an den Zeiten, Tagen, die sie eben benötigen, um ihr Leben auf die Reihe zu bekommen, die sind motivierter, produktiver, kreativer, denen geht es einfach besser in der Arbeit. Ja, so, also das können wir ganz eindeutig nachweisen. Und trotzdem haben wir, wie du eben sagst, Menschen, die das ja anzweifeln, sagen, die Frage stellen, kann Führung und Teilzeit wirklich funktionieren? Und ich glaube, dahinter stecken so ganz tiefe Glaubenssätze in uns, nämlich die Frage so, was ist denn Arbeit? Und muss Arbeit immer hart sein und wehtun, damit sie gut ist? Also dieser angenommene Zusammenhang zwischen Aufwand, den ich reinstecke in Stunden und dem Ergebnis. Und wir wissen, auch das wissen wir heute, das ist nicht linear, das funktioniert so nicht. Ja, in den allerwenigsten Jobs und die Jobs, die es noch gibt, die so funktionieren, die wird es wahrscheinlich bald nicht mehr geben. Also es ist so einfach ein Denke aus der industriellen Fließbandarbeit und ja. Die Arbeit gerade von Führungskräften heute sieht einfach ganz, ganz anders aus. Das ist Beziehungsarbeit, es geht um Leadership, es geht darum, Menschen für Visionen, Ziele zu begeistern, ja, Rahmenbedingungen zu setzen und Teams dabei zu helfen, sich gut aufzustellen. Und das sind Dinge, ob ich die jetzt in 40 oder 30 Stunden mache, ist vielleicht gar nicht so der Punkt.
Ich finde das Thema deswegen interessant, ja. Weil wir sprachen im Vorfeld schon mal darüber, dass wir beide eigentlich unwissend, ja, mehr oder weniger unwissend, Teilzeitführung praktiziert haben, ja, über viele Jahre. Das heißt, wir haben ja jetzt Erfahrung sammeln können, was das für Vorteile bringt. Mhm. Ja? Aber wenn man es auf den Punkt bringt, geht es ja eigentlich in erster Linie darum, ich sage es mal, Familie und Beruf kombinieren zu können. Ja?
ja, ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, ist insbesondere für Frauen tatsächlich immer noch der wichtigste Aspekt. Und gleichzeitig, wenn wir in Zahlen, Daten jetzt zum Beispiel in Deutschland gucken, sehen wir ganz klar, dass dieser Grund, Care-Verantwortung, also sich um andere kümmern zu müssen, sei es jetzt Kinder oder pflegebedürftige Angehörige, ist gar nicht mehr der Top-Grund, warum Menschen in Teilzeit arbeiten. Wir haben einfach einen Wertewandel in der Gesellschaft und Arbeit hat, sag ich mal, ein Stück weit an Stellenwert und Sinn verloren, ja? Weil klar, damit kriege ich Geld, damit kann ich mein Leben finanzieren, aber in einem Ballungsraum wie München, wo ich lebe, kannst du damit schon lange keine Immobilie mehr kaufen, so mit Arbeit, ja? So. Und dazu kommt, dass natürlich auch die Zukunftsaussichten gerade für jüngere Generationen jetzt nicht so ganz rosig sind, wenn wir auf die ganzen Krisen gucken, die da sind. Und ich finde, es ist sehr nachvollziehbar, unter diesen Rahmenbedingungen zur Frage zu stellen, okay, wie viel Zeit meines Lebens muss ich für Erwerbsarbeit investieren und was mache ich eigentlich mit der anderen Zeit? Wo finde ich meinen Sinn? Und es kann den Fall geben, wo es quasi Sinn und Erwerbsarbeit aufeinanderfallen. Das ist der Optimalfall. Das ist dann eine Berufung, ja, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden heute. Ja, genau. Aber das ist nicht bei jedem, kann nicht bei jedem Job so sein und das ist, muss auch nicht für jeden das Ziel sein.
Interessant fand ich eben Vergleich, ja. Wie viel Lebenszeit investieren wir denn für was?
Ja.
Kürzlich habe ich eine wunderbare Geschichte gehört, da hat jemand gesagt, wir sollten uns, wenn wir so ein teures Luxusprodukt kaufen, nicht darüber Gedanken machen, was das jetzt kostet, sondern wir sollten uns mal darüber Gedanken machen, wie viel Lebenszeit wir investieren mussten, um das Geld zu verdienen, was wir brauchen, um uns das Produkt kaufen zu können.
Ja.
Und dann wieder die Frage stellen, ist es uns wert?
Ja.
Ja? Und wie du sagst, da gibt es ganz viele schräge Situationen mittlerweile, wenn man mal wirklich anfängt, darüber nachzudenken, über die Sinnhaftigkeit. Ja? Das kann der Beruf sein und wie viel Platz braucht denn oder soll denn Arbeit im Leben einnehmen? Ja. Und für was geben wir was aus? Also für was investieren wir wie viel Lebenszeit? Ja. Ja. Und da fand ich dieses berühmte Beispiel mit, wenn wir ins Kino gehen und wir stellen nach 10 Minuten fest, mein Gott, der Film ist jetzt nicht der, den ich erwartet habe. Der ist eigentlich ist nicht mein Ding. Was machen die meisten? 95%? Sie bleiben trotzdem sitzen. Und investieren eigentlich zu den 15 Euro, die sie schon ausgegeben haben, auch noch 1,5 Stunden Lebenszeit. Ja. Also das Wertvollste, was wir haben. Und deswegen finde ich das, was du tust, du trägst das in die Unternehmen raus. Du bist jetzt kurz vor deiner Buchveröffentlichung. So wird Führen in Teilzeit zum Erfolg. Ja. Eigentlich sagt der Titel schon alles aus. Ja, wie würdest du denn sagen, versuch's mal runterzubrechen auf ein paar Sätze, wie kann es denn gelingen? Wie wird es denn zum Erfolg?
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich ein unglaublich komplexes Thema, das muss man sagen. Es spielen ganz, ganz viele Faktoren und Rahmenbedingungen eine Rolle. Aber ich glaube, der erste Punkt, der schließt dann das an, was du vorhin gesagt hast mit den Vorurteilen. Im Unternehmen muss der Wille da sein. Also wenn da Menschen sind als Vorgesetzte, als Geschäftsführer, die einfach grundsätzlich die Machbarkeit hinterfragen, dann wird es natürlich schwierig. So. Also der erste Schritt ist, ich brauche mal jemanden im Unternehmen, der mich supportet. In meinem Fall war das mein direkter Vorgesetzter. Ich bin in meiner ersten Schwangerschaft zur Führungskraft befördert worden. 2014 war das. Und es war kein Moment die Frage, ob ich den Job machen kann oder nicht, sondern die Ansage war, okay, wann kommst du wieder und wie viele Stunden? So. Also es war von Anfang an völlig klar, der Support ist da. Und jetzt muss man gucken, wie es funktioniert. Und das ist der zweite wichtige Punkt, was ich halt oft sehe in der Praxis, dass Unternehmen den guten Willen haben, Vorgesetzte den guten Willen haben und sagen, ja, wir wollen das ermöglichen, für Männer, für Frauen, für Pflegende, für Menschen aus anderen Gründen, egal warum. Und dann aber zu wenig darüber nachgedacht wird, wie kann die praktische Ausgestaltung funktionieren. Und das war das, was ich vorhin mit den Modellen auch schon so angeschnitten habe. Der zweite Schritt ist, ein passendes Modell zu finden. Und da gibt es nicht die eine Lösung. Man kann nicht sagen, Jobsharing ist die Lösung, das schmeiße ich da drauf und dann funktioniert es. Sondern das hängt wiederum an ganz vielen Faktoren. Das hängt an der Persönlichkeit der Führungskraft, das hängt am Arbeitszeitanteil. Wie viel will jemand arbeiten? Kann der 20 Stunden arbeiten oder 38 bei einer 40-Stunden-Woche? Das ist einfach was komplett anderes. wie ist das, was ist das für ein Job, was ist das für ein Team? Also das, da muss man sich dann wirklich die Faktoren angucken und muss dann daraus einfach ein Modell, ich sage mal, klöppeln. Das ist so ein bisschen so, es ist Handarbeit, ja. Also es ist, jedes Stück ist ein Indikat ein Stück weit. Natürlich kann ich als Unternehmen sagen, okay, das sind die groben Modelle, die ich fördere. Manche Unternehmen sagen, okay, Jobsharing machen wir nicht aus bestimmten Gründen, alles fein. Das müssen dann die Rahmenbedingungen sein, die eben klar sind. Aber so ist, das sind eigentlich, würde ich sagen, die zwei wichtigsten Dinge, also der Wille und ein passendes Modell, das eben dafür sorgt, dass Arbeitsvolumen und Arbeitszeit zueinander passen, weil das ist der größte Fehler, der gemacht wird.
Ich finde das ja deswegen so neu, weil, wie du sagst, es setzt eigentlich voraus, dass man diverser wird. Mhm. Arbeitszeitmodelle müssen einfach diverser werden.
Ja.
Und dann, glaube ich, kriegt man auch das, was so als Fachkräftemangel in die Welt hinausgetragen wird, möglicherweise auch ganz anders und schneller in den Griff, weil man bietet Lösungen an. Und das ist meines Erachtens auch so ein bisschen die zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Ja. Ja. Die eine, die sagt, ja, hat 50 Jahre funktioniert, wird möglicherweise auch die nächsten 50 Jahre funktionieren. Und dann kommt die andere Seite und sagt, ja, wenn ich keine Alternative von dir angeboten bekomme, kommen wir nicht ins Geschäft. Und das hat, glaube ich, auch meines Erachtens gar nichts mit Überheblichkeit oder fehlendem Leistungswillen von einer Generation Z zu tun. Das ist einfach ein Missverständnis. Also ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also jetzt hast du viele spannende Punkte angesprochen, vielleicht kurz zu diesem Generationenthema. Also das ist ja schwer diskutiert, gibt es diese Generation oder gibt es sie nicht? Man weiß eben heute, dass, sag mal, diese stereotypische Einteilung in Generationen funktioniert nicht. Man kann aber zum Beispiel sehen, dass in bestimmten Altersklassen bestimmte Motive oder Wünsche stärker ausgeprägt sind. Also das, was du jetzt bezeichnet hast als weniger arbeiten wollen. Also dieser Wunsch ist über alle Generationen übrigens da. Also man sieht da einen gesamtgesellschaftlichen Trend. Es ist bei den jüngeren Menschen stärker ausgeprägt. Ob das was mit der Generation zu tun hat oder mit dem Alter der Menschen, das weiß man nicht. Und da gibt es eine gute Studie dazu, die mir jetzt nicht mehr einfällt, aber wo es genau darum geht, dass quasi da verschiedene Faktoren miteinander verwechselt werden. Aber wir haben eben einen gesamtgesellschaftlichen Wertewandel, der ist einfach da und der schlägt sich eben nieder. Und du hast gerade ja sozusagen die Frage gestellt, wird das noch länger funktionieren so oder nicht? Die Antwort ist aus meiner Sicht ein ganz klares Nein. Da braucht man nur einmal in die demografische Entwicklung reingucken. In Deutschland haben wir vermutlich in 10 Jahren 7 Millionen Fachkräfte, fehlende Fachkräfte oder weniger als heute. Das ist bei 40 Millionen ungefähr Erwerbstätigen eine riesige Zahl. In Österreich ist das Verhältnis ähnlich. So. Und diese Menschen, die werden nicht auf Bäumen wachsen, die werden nirgendwo herkommen. Und klar gibt es Strategien zu sagen, man will Menschen aus dem Ausland rekrutieren. Da frage ich mich auch, wie gut wird das funktionieren? Anderes Thema. Aber Fakt ist, wir werden einfach viel weniger Erwerbstätige haben, so wie übrigens alle Industrieländer. Also wir sind, die Weltbevölkerung schrumpft tatsächlich insgesamt. Also China ist da auch ganz spannend anzugucken, aber das führt uns jetzt vielleicht zu weit. Aber also wir schrumpfen. Es wird weniger Menschen geben, die Erwerbsarbeit leisten können. Und wir müssen gucken, dass jeder Einzelne, der da ist, möglichst lang und möglichst gut sich einbringen kann. Und wenn ich bestimmte Gruppen wie zum Beispiel Frauen oder Mütter vom Arbeitsmarkt einfach ausschließe, weil ich sage, ja, die passen nicht in mein Schema rein, ist es aus meiner Sicht ein ziemlich großer Fehler. Und auf der anderen Seite stecken eben da für Unternehmen heute extreme Chancen drin. Wenn ich mich jetzt als ein teilzeitfreundlicher Arbeitgeber positioniere und sagen kann, hey, bei uns kannst du in Teilzeit nicht nur am Empfang sitzen, sondern auch Karriere machen, dann ist es ein, also es gibt, ich spreche regelmäßig mit Frauen, mit Müttern, die verzweifelt auf Karrieremöglichkeiten, die verzweifelt Karrieremöglichkeiten in Teilzeit suchen. Das ist ein Riesenmarkt. Es gibt auch Anbieter, Kooperationspartner von mir, die sich genau auf diesen Markt spezialisiert haben, weil es einfach, da steckt ein irres Potenzial drin. Und das ist nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel ein Unternehmen, mit dem ich kürzlich zu tun hatte, das ist Bergbauindustrie, also ganz klassischer Zweig. Die denken heute schon drüber nach, wie sie Menschen nach Erreichen der Regelaltersgrenze motivieren können, noch ein paar Schichten im Monat zu machen, weil die wissen, hinten kommt nichts nach.
Ich finde das so interessant. Ich finde das Thema so interessant und so wichtig, weil ich denke mir, wenn du jetzt die 7 Millionen nimmst, die 7 Millionen ist ja ein deutsches Thema.
Das,
ja?
Genau.
Es ist die deutsche Zahl.
Genau.
Es ist aber kein deutsches Thema.
Nee, null. Wie gesagt, in Österreich ist die Quote, da haben wir quasi, eine halbe Million fehlende bei 4 Millionen Arbeitnehmern oder so um den Dreh, ganz grob.
Immer ein Zehntel von Deutschland. Ich will nur darauf raus, es wird so viel darüber schlecht geredet. Uns wird Angst geschürt. Mhm. Oh, die KI, was macht die KI? Mhm. Die bedroht unsere Jobs. Ja? Und die Inflation. Und es wird jetzt alles automatisiert. Wie wird der Arbeitsmarkt ausschauen? Da denke ich mir, Leute, wir werden weniger Arbeitskräfte zur Verfügung haben. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass wir die KI haben, ja? Die uns nämlich hilft, mit weniger Menschen auf gleicher Leistungsebene zu bleiben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir müssen wieder Menschen in Arbeit und in Führungspositionen kriegen. Ich hatte dir erzählt, ich hatte die zwei Damen von Hilti kennengelernt. Ja, und war ganz fasziniert und habe zugehört, wie das funktioniert, der Alltag, wenn man sich eine Führungsstelle teilt.
Ja.
Kannst du noch mal so ein bisschen beleuchten, wie das funktioniert? Weil es gibt ganz viele, die sich das ganz vorstellen können, dass man als CEO zu zweit sein kann.
Ich glaube, der Prinzip ist, es steckt ein ganz anderes Arbeiten dahinter. Also es ist einfach mal ein sehr kooperatives Arbeiten natürlich. Da muss ich der Typ dazu sein. Das ist auch nicht für jeden was. Aber diese, sag mal, kooperative Arbeitsweise, die hat ganz viele Vorteile. Weil das weiß ich selber, wenn ich alleine eine Entscheidung treffe, dann habe halt ich da drauf geguckt mit meiner Perspektive. Und wenn es schon mal zwei oder vier, also vier Augen sind und zwei Personen, dann wir wissen eben auch aus Studien, dass quasi Entscheidungen, die in Tandems getroffen werden, eine höhere Qualität und Akzeptanz haben, weil das eben schon vom Ergebnis ein Stück weit besser ist als das, was einer allein hinbekommt, ganz einfach. Und wie funktioniert das? Da gibt es jetzt nicht so eine ganz global galaktische Antwort drauf, weil es ganz unterschiedliche Arten auch wieder gibt, Tandems zu organisieren. Es gibt tatsächlich Tandems, die sich ihre Arbeit hundertprozentig quasi teilen oder 100% gemeinsam machen. Das heißt, ich habe jetzt mit dem Tandem bei Merck zum Beispiel gesprochen, die arbeiten wirklich, eine Person ist Montag bis Mittwoch da und die andere Mittwoch bis Freitag. Mittwoch machen die eine Übergabe, fertig so. Also das ist so ein ganz klassisches, wir nennen das in der Fachsprache Pairing-Modell. So. Es gibt aber auch ganz andere Modelle, du hast jetzt das Thema CEO-Rolle angesprochen zum Beispiel. Es gibt auch Fälle, wo man bewusst zum Beispiel eine hochrangige Führungsposition mit zwei Menschen besetzt. Kann auch in Vollzeit sein übrigens. Also dieses Thema Jobsharing ist gar kein reines Teilzeitmodell und dann eben hergeht und guckt, okay, wie teilt man denn Themen, Aufgaben, Kompetenzfelder so auf, dass die bestmöglich durch die Kompetenzen der Personen abgedeckt werden. Weil wir eben auch wissen, wenn du jetzt eben heute hochrangige Führungspositionen in Unternehmen nimmst, da brauchst du die eierlegende Wollmilchsau, wenn du dann einen guten Kandidaten haben willst. Mhm. Und den gibt's vielleicht nicht. Ja, so. Und dann kann man eben zwei Menschen nehmen, die vielleicht unterschiedliche Kompetenzen haben. Und die müssen natürlich extrem eng zusammenarbeiten. Das heißt auch, dass ich zum Beispiel sehr transparent arbeiten muss. Also, dass einer alles nur in sein schwarzes Büchlein schreibt zum Beispiel, funktioniert halt dann nicht mehr. Ja, sondern ich brauche digitale Formen der Dokumentation zum Beispiel und Aufgabenplanung. Einfach um sagen können, ich schaffe Transparenz, damit der andere, wenn er was jetzt nicht eh schon weiß, weil ich es ihm erzählt habe, weiß, wo er nachgucken kann. So, also das sind so Mechanismen, die dann eine große Rolle spielen. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt vielleicht noch so in Bezug auf den Umgang miteinander und Persönlichkeit. Es ist halt wichtig, dass man bereit ist, sich miteinander auseinanderzusetzen. Also ich sage, so ein Job-Sharing-Tandem ist wie eine Arbeitsehe, ist eine Arbeitsehe, ja? Und da muss man bereit sein, es werden auch mal Dinge nicht so gut laufen und da muss man bereit sein, da auch miteinander ins Gespräch zu gehen und Dinge auch aufzuarbeiten und dann aber auch sich gemeinsam zu entwickeln. Also ich glaube, das kann ein totaler Booster für die Persönlichkeitsentwicklung auch sein, weil du eben nicht nur in deinem eigenen Saft rumschwimmst, sondern eben dich mit jemand anders auseinandersetzen kann, der dich im Zweifel sehr gut kennt und dir auch wahrscheinlich hin und wieder offen und ehrlich sagt, dass er von dir hält im besten Fall, ja. So, also wie in der Ehe halt auch, ja. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Chance auch für die Art und Weise, wie wir Führung oder wie Führung funktioniert, weil das ist ganz was anderes als der Lonesome Rider, der da oben in seinem Eckbüro sitzt und entscheidet. Genau, ja. So, das ist ganz was anderes.
Ich glaube, wir haben ja vorhin gesagt, wir haben es beide erlebt.
Ja.
Ja? Und das Schöne an der Sache ist ja, wie du sagst, es befruchtet sich ja gegenseitig. Mhm. Bei mir war es so, wir waren sehr unterschiedlich. Ich war immer so ein bisschen der Visionär und abgehoben. Und ich sagte immer, ich schwebte wie so ein Ballon. Ja? Der Andi hatte meine Schnur, das Seil in der Hand, woran ich hing. Ja? Er hat mich geerdet, ja, mit dem Seil. Also ich konnte nie zu weit wegfliegen. Und gleichzeitig hat er hochgeguckt und hat schauen müssen, wo ich bin. Also das heißt, wir haben uns gegenseitig Aspekte gegeben, die uns fehlen. Ja? Eine Sicherheit. Und wie du sagst, du hast eine ganz andere Akzeptanz auch im Unternehmen. Ja? Man kann sich aufteilen, man kann gemeinsam. Und das ist eine sehr schöne, befruchtende, erweiternde, wie soll ich sagen, ein erweiternder Aspekt, ja, der, glaube ich, für jedes Unternehmen und jede Abteilung von Vorteil sein kann. Und trotzdem bleibt es nur eine Option. Ja. Lass mich vielleicht noch auf das eine Thema eingehen, was wir vorhin hatten mit den Ferien und den Müttern. Ja. Weil ich glaube, das ist echt noch das Masterthema, was wir in Europa zu klären haben. Dass wir die Mütter nicht verlieren in der Arbeitswelt, ja, und ihnen Perspektiven bieten. Ja, und da waren wir ja vorhin, in Österreich haben wir 9 Wochen Sommerferien, ja, und der durchschnittliche Arbeitnehmer hat 5 Wochen Urlaub. So, also dann, schon da wird ja das Problem sichtbar. Ja. Aus deiner Erfahrung, wie sehr kannst du oder kann man mit Teilzeitführung Mütter wieder eine Perspektive bieten?
Ja, absolut. Also tatsächlich, ich stelle dieses Thema nicht so ganz gerne in diesen Diversitätskontext, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht funktioniert und nicht zieht. So, also man muss ganz klar sagen, verkaufen kann man das Thema mit dem Argument Fachkräftemangel. Das ist das, was auch ankommt. Und mein Gefühl ist, wir tun dem Thema keinen so ganz großen Gefallen, wenn wir es in diesen Mütterkontext stellen. Was ich ganz gerne mache, ist über Väter zu sprechen beispielsweise, weil wir hier auch ganz klar wissen, dass junge Väter heute ganz anders Väter sein wollen als vielleicht ihre eigenen Väter, weil die haben nämlich gesehen, aha, die waren nie da, fanden die mittel gut, ja, sagen, okay, ich will es mal anders machen. Da haben wir ein irres Potenzial und das hilft natürlich dann auch wieder den Müttern, weil wenn Väter zum Beispiel längere Elternzeiten nehmen, ihre Arbeitszeiten auch phasenweise reduzieren, dann entsteht auch wieder Raum für Frauen, um mehr Stunden zu arbeiten beispielsweise. Und generell glaube ich halt, also du hast jetzt quasi von Europa gesprochen, ich glaube, man muss da sehr stark differenzieren. Also wir haben da dieses Familienbild, sieht in Frankreich, Holland, England ganz anders aus als jetzt in Deutschland und Österreich vor allem. Also da glaube ich, kenne ich mich auch mit anderen Ländern zu schlecht aus und das hat ganz viel natürlich mit 2 Dingen zu tun. Zum einen mit dem Mütterbild und da muss man sagen, hat uns der Nationalsozialismus wirklich ein Erbe hinterlassen, dass wir nicht losgeworden sind in den letzten Jahrzehnten. Also den Begriff Rabenmutter zum Beispiel gibt es nur auf Deutsch. So. Das sagt eigentlich schon alles, ja. Also wir haben einfach wir schleppen ein Mütterbild mit uns rum, dass es Frauen unglaublich schwer macht, wirklich gleichberechtigt am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Und man muss auch leider sagen, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass wir es politisch versäumt haben, schon vor vielen, vielen Jahrzehnten dagegen zu steuern, wenn man in Länder wie Schweden schaut, was haben die in den 70er Jahren gemacht, eine gleichberechtigte Elternzeit schrittweise eingeführt und das Ehegattensplitting abgeschafft. So. Also die haben sehr frühzeitig erkannt, wir brauchen die Frauen am Arbeitsmarkt und wenn wir das wollen, müssen wir politisch quasi Frauen dazu motivieren, anders zu arbeiten und auch Männer motivieren, anders zu arbeiten. Ja, so. Weil in Schweden, wenn du als Mann keine Elternzeit machst, wirst du direkt angeguckt. So. Also genau das Gegenteil von dem, was wir hier teilweise noch haben, gerade in den ländlichen Regionen. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem wir da feststecken, also in so einer Mischung aus so tradierten Rollenmustern. Und auch das habe ich auch wirklich selber erlebt. Vorher denkt man da wenig drüber nach. Ich habe da wenig drüber nachgedacht, bevor ich selber Kinder bekommen habe. Und plötzlich habe ich gemerkt, so, huch, jetzt bin ich hier in so einem... So hat's meine Mutter gemacht, so erwartet sie Gesellschaft von mir, das ist das, was ich eigentlich will. So, also in so einer Zwickmühle landen da ganz, ganz viele Frauen ganz schnell und hinterfragen sich, ihre Wünsche, die Rollenbilder, die Erwartungen vielleicht auch eines Partners. So, da passiert ganz, ganz viel. Und auf der anderen Seite sehe ich eben, dass wir von den politischen Rahmenbedingungen da nicht optimal aufgestellt sind, als Wirtschaftsnation einfach. Und ich glaube, was wir brauchen, ist ein Verständnis, dass Familienpolitik Wirtschaftspolitik ist. Das ist so ein Turn, den wir verstehen müssen. Warum machen andere Länder wie Frankreich seit Jahrzehnten, es gibt flächendeckende Betreuung, warum machen die das? Die machen das nicht nur aus Goodwill, sondern weil die wahrscheinlich schon lange kapiert haben, dass man diese Menschen nur dann arbeiten, wenn die Kinder betreut sind.
Ich fand jetzt interessant, und das ist ein Aspekt, den würde ich jetzt sofort aufnehmen wollen, es sind die Eltern, die wir organisieren müssen. Also es geht nicht um die Mütter.
Genau, ja.
Wie du sagst, ja. Das, was du gerade erzählt hast von dir, ja. So hat es meine Mutter gemacht.
Ja.
So würde ich es gerne machen. Das erwartet die Gesellschaft, geht ja jedem Vater genauso.
Ja. Ja. Absolut.
Und gerade, ich glaube sogar, ja. dass der Unterschied im Rollenbild ja. bei Vätern noch viel radikaler ist, weil, also, ich muss mich gleich ja. Entschuldigen für die Aussage, aber ja. ist so, die Väter meiner Generation, das war überhaupt nicht emotional, schon gar nicht mit Berührung und Umarmung oder gar Küssen, ja, hat so gut wie gar nicht stattgefunden. Das war die disziplinarische Respektsperson. Und die Vaterrolle heute ist der Mutterrolle sehr ähnlich. Also gibt eigentlich gar keinen Unterschied mehr, mit welcher Begründung auch. Ja? Das heißt, das Rollenbild ist jetzt glücklicherweise, was ich sag mal, die Familie als solche angeht, eigentlich schon modernisiert. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, dass wir das auch in die Arbeitswelt
Absolut.
Übertragen.
Absolut. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es für Männer, weißt du, Harald, ich glaube, als Frau hast du eine gewisse Alternativlosigkeit. Du kannst dir überlegen, will ich arbeiten, will ich weiter Karriere machen? Okay, dann muss ich da jetzt durch, ja, egal was andere sagen. Sonst wird es nicht passieren. Und Männer haben gefühlt jetzt aus meiner Perspektive stärker die Wahl. Ja, gehe ich jetzt wirklich in Elternzeit? Reduziere ich meine Stunden? Auch in der Gefahr, dass mein Chef dann zu mir sagt, okay, du machst hier keine Karriere mehr. So, für Frauen ist es quasi, die kommen vom anderen Ende. Ja, so. Und ich glaube, deshalb ist es aber für Männer oft noch schwerer, weil natürlich auch mit, sag mal, schlecht gemachten Teilzeitmodellen auch oft finanzielle, ja, Unfairness einhergeht und so. Also wir haben da ganz viele Themen, die wir beackern müssen. Und gleichzeitig glaube ich, wie du sagst, wir müssen dieses Mindset ist da bei den Vätern heute. Und das müssen wir in die Unternehmen bringen. Und deshalb gibt's auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, Volker Beisch erwähne ich da gerne, der ein Vätervorreiter in Deutschland der ersten Stunde ist, das erste Väternetzwerk in Deutschland gegründet hat und damit heute bei ganz vielen großen Unternehmen unterwegs ist. Wir brauchen Menschen, die Väter ermutigen, auch ihren Weg zu gehen. Also sowas wie Frauen- und Mütternetzwerke gibt es schon seit 3000 Jahren und ich glaube, wir brauchen auch diese Foren und Plattformen für Männer. Und sich da auch, was haben Frauen da drin gemacht, die haben sich gegenseitig Mut zugesprochen an vielen Stellen, ja, und Erfahrungen geteilt. Ja. Und das brauchen viele Männer auch. Ich meine, da gibt es jetzt einen großen Unterschied, ob du in einer Großstadt wie München bist, wo jeder zweite Vater mit einem Baby vor die Brust geschnallt und im Kinderwagen durch die Gegend rennt, oder ob du irgendwie in ländlichen Regionen unterwegs bist, wo du dafür echt schräg angeschaut wirst. Ja.
Also ist faszinierend, dass es die zwei Welten ja. in unmittelbarer Nähe noch gibt. Ja. Ja, also die riesigen Unterschiede. Aber ja, lass mich vielleicht zusammenfassen, sagen, die Teilzeit, wir sind gar nicht so weit weg. Ja, weil, wenn man sich anschaut, wie die politischen Parteien organisiert sind mittlerweile, die Grünen haben eine Doppelspitze, die SPD hat eine Doppelspitze.
Absolut, ja.
Also, eigentlich praktizieren die, ja, das, was du promotest, ja. was dein Lebensinhalt ist, ja, nämlich die Teilzeitmodelle. In die Welt zu bringen, in die Unternehmen zu bringen. Es wird an manchen Stellen schon praktiziert. Also ich glaube auch, der rote Teppich ist ausgelegt. Ja? Jetzt müssen wir nur die ganzen Unternehmen an die Hand nehmen, ja? Und müssen mit ihnen an den Kameras vorbei. Und Johanna, lass dir tausend Dank sagen. Ich fand es echt spannend, weil das Thema so wichtig ist. Ja? Dass wir die Menschen in die Arbeit kriegen und die Unternehmen davon überzeugen, dass die Zukunft anders ausschaut als die Vergangenheit. Und es gibt so einen schönen Spruch, wir kriegen die Zukunft nicht geregelt mit den Prinzipien und den Tools von gestern. Und du hast ein Zukunftsmodell entwickelt. Ja, oder du bist dabei auch weiterzuentwickeln. Ja. Ich wünsche dir erstmal alles Gute für deinen Buch-Launch. Ja, und wir sollten nochmal den Titel zeigen. Ja. So wird Führung in Teilzeit zum Erfolg. Und ich glaube, wer dir zuhört, wer dich kennenlernt, wer dein Strahlen sieht und deine Überzeugung, der weiß, du bist auf dem richtigen Weg. Und du wirst auch deine Kunden und deine Unternehmen auf den richtigen Weg kriegen. Lass dir nochmal tausend Dank sagen für die Zeit. Und dass das geklappt hat. Und ja, wünsche dir alles Gute.
Danke dir, Harald. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke gleichfalls.